Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Auch heute noch können LyrikerInnen viel mit Friedrich Hölderlin und seinem Werk anfangen. Es liegt am Tonfall seiner Sprache, am Rhythmus seiner Verse und an der besonderen Kraft seiner Dichtung. Vier AutorInnen sprechen über ihr Verhältnis zu diesem Dichter, der vor 250 Jahren geboren wurde. Hölderlin-Resonanzen – zeitgenössische Anklänge an einen Dichter. Eine Sendung von Astrid Nettling.
Was ist es? Was zieht einen an einem Gedicht, an einem bestimmten Dichter? Ich glaube, wenn man das wüsste, dann wäre diese Anziehung nicht so stark.
Hölderlin resoniert vor allen Dingen bei mir ununterbrochen. Ich kann gar nicht sagen, dass das mal intensiver, mal weniger intensiv wird. Das ist etwas Subkutanes, was die ganze Zeit da ist.
Das hat schon auch etwas zu tun mit der Begeisterung für Anfänge und für den Aufbruch. Aufschlagen hier in den Gedichten, immer das Gefühl haben, das kenne ich ja gar nicht. Was ist das? Ja, dass ich immer wieder anfange, immer wieder neu anfange bei Hölderlin. Und das ist schon ein Geheimnis und das hat eine starke Kraft.
Viele meiner Texte, also fast alle Gedichte, haben Bezug auf ihn. Was keinen Bezug auf ihn hat, erstaunlicherweise, fällt mir jetzt auf, ist die Prosa.
Ich glaube, die Resonanzen eines anderen Dichters kann man häufig erst im Nachhinein wirklich erspüren. Zumal dieser Dichter einem es nicht immer leicht macht, zu ihm zu kommen.
Gedichte verlangen in meinem Empfinden, dass sie aufs Ganze setzen und dass sie sich wirklich an der Grenze dessen bewegen, was sagbar ist. Und das ist eine Grenze, wo Existenz, Leben, Poesie ineinander schwingen, wo es wirklich um etwas geht. Da merke ich eine tiefe Verwandtschaft.
Ich glaube aber, dass tatsächlich der eher zartere Hölderlin, der Hölderlin auch von Hälfte des Lebens und auch späterer Gedichte mich wirklich bis heute ergreift.
Zwei Lyrikerinnen und zwei Lyriker sprechen über Friedrich Hölderlin und die Resonanzen, die sein Werk bei ihnen ausgelöst hat. Sie sprechen über ihr Verhältnis zu diesem Dichter, der vor 250 Jahren geboren wurde, und spüren der Bedeutung seiner Dichtung für ihr eigenes Schaffen nach. Es sind der Dichter Norbert Hummelt, 1962 in Neuss geboren. Er lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Die Dichterin Daniela Danz, 1976 in Eisenach geboren. Sie leitet das Schillerhaus in Rudolstadt. Die Dichterin Nadja Küchenmeister, 1981 in Berlin geboren. Sie lebt dort als freie Schriftstellerin. Der Dichter Christian Lehnert, 1969 in Dresden geboren. Als Theologe leitet er das Liturgiewissenschaftliche Institut an der Universität Leipzig. Gegenwärtig ist allen noch ihre erste Begegnung mit Hölderlin und ihre Reaktion auf das erste Gedicht, die ersten Zeilen oder auch die Lebensgeschichte dieses Dichters. So erinnert sich Christian Lehnert.
Ich kann das ziemlich genau sagen, es ist dieses kleine Gedicht an die Parzen. Ja? Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir und so weiter. Das habe ich so in der Schwelle zwischen Kindheit und Jugend gelesen, so in der Zeit des intellektuellen Erwachens.
An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Ich habe ja wenig verstanden, aber dieser Tonfall, diese Art zu sprechen, das war für mich etwas ganz, ganz Rätselhaftes und Merkwürdiges und unglaublich Berückendes, ja, also etwas ganz Schönes. Also sowas habe ich im Deutschunterricht nie gehört. Also dieser Sound, dieser Sprachklang, das hat eingeschlagen.
Ich muss so 16 Jahre alt gewesen sein und lag abends in meinem Bett, hatte das Radio an. Und da kam aus dem Radio ein Text, über den ich mich verwundert habe, ist das jetzt Deutsch eigentlich und was ist das für ein Deutsch? Und ich habe gebannt zugehört und am Ende kam die Auflösung, dass es sich hierbei um einen Text von Friedrich Hölderlin, und zwar den Hyperion, handelte.
Entsinnt sich Daniela Danz. Norbert Hummelt erzählt:
Ich vermute schon, dass es Hälfte des Lebens gewesen ist und es war noch nicht während der Schulzeit. Meine Erinnerung an Hälfte des Lebens, die hängt eigentlich mit der Kölner Autorenwerkstatt zusammen, wo ich mich erinnere zu erzählen, dass gerade dieser berühmte Anfang mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, dass mich besonders eben daran die gelben Birnen, die wilden Rosen und so weiter einfach packen, diese Sinnlichkeit.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser.
Nadja Küchenmeister erinnert sich.
Die Tragik seiner Biografie, die Erzählungen über seinen womöglichen Wahn haben mich damals tief beeindruckt. Ich war Anfang 20, habe am Literaturinstitut in Leipzig studiert, erfuhr vom Schicksal dieses Dichters und erinnere mich gut daran, dass ich erstmal den Seminarraum verlassen musste. Für mich hat das damals eine so starke Wirkung gehabt, dass ich damit nicht so gut umgehen konnte. Und es war eine Bewegung von der Biografie hin zu den Gedichten Hölderlins.
Eine solche Empfänglichkeit für ein dichterisches Wort, für den Tonfall und den Rhythmus seiner Sprache, ist aber nichts Starres. Sie geht mit der eigenen Lebensgeschichte mit und wandelt sich mit ihr.
Was sich für mich wirklich geändert hat in der Resonanz im Lesen bei Hölderlin, ist, dass der Hyperion für mich eigentlich schwächer geworden ist. Da ist manches, was mir in der schwärmerischen Art ein wenig zu viel ist. Ich lese es nie gleichgültig, also die Liebesgeschichte darin und natürlich eben auch die große, alles überragende, bedeutende Natur. Das ist schon etwas, was mich weiter erreicht, aber ich würde den Hyperion nicht so schnell jetzt nochmal ganz lesen wollen, dafür die Gedichte aber immer wieder.
Es gibt immer nur gewisse Phasen, in denen ich mich diesem Dichter nähere, dann aber ziemlich intensiv. Und eigentlich immer noch mit der jugendlichen Irritation, die sein damaliges Schicksal bei mir auslöste. Und es gibt ein späteres Gedicht mit dem Titel »Wenn aus der Ferne«. Und in diesem Gedicht lässt er, und das ist auch eine Erinnerung an den Roman »Hyperion«, lässt er eine Liebende den Geliebten ansprechen, der wahrscheinlich auch Adressat dieser Zeilen ist.
Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit, o du Teilhaber meiner Leiden, einiges Gute bezeichnen dir kann, so sage, wie erwartet die Freundin dich? In jenen Gärten, da nach entsetzlicher und dunkler Zeit wir uns gefunden?
Das ist der Anfang und der Schluss. Es waren schöne Tage, aber traurige Dämmerung folgte nachher. Du seiest so allein in der schönen Welt, behauptest du mir immer, Geliebter, das weißt aber du nicht. Und da endet es, nach einem Komma. Das ist ein Gedicht mit einem ganz innigen Ton, einer innigen Ansprache, die dann, würde ich auch sagen, vielleicht anklingt an meinen ab und an selbst gewünschten innigen Ton.
Ich komme immer wieder in verschiedenen Lebensphasen auf neue Aspekte. Derzeit ist es die Syntax von Hölderlin. Vielleicht war es die immer, diese Art der Syntax, die er offenbar von Pindar hat. Und das ist was, was ich versuche durch auswendig lernen, also indem ich von den vor allen Dingen späten Hymnen Texte auswendig lerne, so zu internalisieren, dass es etwas ist, was dann im Prozess des Dichtens in meine Texte einfließen kann.
Er ist einer der wenigen Dichter, die ich immer wieder gelesen habe und wo ich ganz verschiedene Lesarten hatte und ganz verschiedene Zugänge und gleichzeitig war Hölderlin immer in allen Lebensphasen für mich der Garant für Helligkeit und Sonne in der Sprache. Wenn ich niedergeschlagen bin und irgendetwas suche, was mir sofort irgendwie eine Klarheit bringt, Das ist Hölderlin. Da liest man ein paar Strophen von Hölderlin und es geht die Sonne auf, ja.
Wenn aus dem Himmel hellere Wonne sich herabgießt, eine Freude den Menschen kommt, dass sie sich wundern. Über manches Sichtbares, Höheres, Angenehmes. Wie tönet lieblich heiliger Gesang dazu? Wie lacht das Herz in Liedern die Wahrheit an, das Freudigkeit an einem Bildnis?
Es ist vielleicht noch eine Haltung, die ich mit Hölderlin teile, dass man ja sagend der Welt entgegenschaut und der erste poetische Impuls das Staunen ist. Auch dieser tiefe Glaube an das Schöpferische in der Sprache, an dass die Sprache in der Lage ist, Welt hervorzubringen, Welt zu verändern, das finde ich bei Hölderlin und das ist mir in Poesie wichtig. Das schafft Maßstäbe, die für mein eigenes Schreiben unterschwellig immer präsent sind und da sind.
Grundsätzlich ist Hölderlin mir immer nah, aber natürlich sind da diese wirklich dunklen Stellen in seinem Werk, die ich wieder und wieder lese oder dadurch, dass ich sie auswendig kann, sind sie zwar präsent, aber ich kann sie natürlich nicht verstehen. Das macht aber nichts, weil dadurch, dass ich sie spreche und hersagen kann, sind sie für mich ein körperlicher Akt. Aber natürlich besteht doch der Wunsch, irgendwann mal aufzuwachen mit einer Zeile im Kopf und zu sagen, ah.
Was mich an Hölderlin fasziniert und auch immer befremdet hat, ist das weite Ausgreifen in eine Vergangenheit, von der er ja überhaupt nicht sicher sagen konnte, wie sie sich gezeigt hat für die Menschen, die in dieser Vergangenheit gelebt haben. Das ist für meine eigene Dichtung nicht vorstellbar, dass ich eine Zeit heraufbeschwöre, prophetisch heraufbeschwöre, von der ich meine, sie sei eine bessere als meine und diese Vergangenheit sei eine mögliche Zukunft.
Auch verbergen umsonst das Herz im Busen. Umsonst nur halten den Mut auch wir, Meister und Knaben. Denn wer möchte es hindern? Und wer möchte uns die Freude verbieten? Göttliches Feuer auch treibet bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, soweit es auch ist.
Sicher ist das, was ich bewundere bei Hölderlin, bei anderen Dichtern auch, dass sie eben einen Raum schaffen, wo ich das Gefühl habe, da gehe ich hinein und dann bin ich da. Das ist wirklich ein durch Sprache geöffneter Raum. Und das ist sicher etwas, was ich im eigenen Schreiben eben auch versuche zu schaffen. Für andere, aber vor allen Dingen eben auch für mich selber, dass man letztendlich auch verschwinden, den Ort wechseln kann. Hölderlin wollte ja immer nach Griechenland. Das hat er nur im Schreiben tun können.
Drum an den Isthmos komm, dorthin, wo das offene Meer rauscht, am Parnass und der Schnee delphische Felsen umglänzt. Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Kithärons, dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.
Zwei Autorinnen und zwei Autoren sprechen über Friedrich Hölderlin. Sie erinnerten sich an ihre erste Begegnung mit dem Leben und Werk dieses Dichters, gingen der Frage nach, wie seine Dichtung über die Jahre ihr Schaffen als SchriftstellerInnen begleitet hat. Welche Nähe es zu seinem Werk gibt und was daran fremd bleibt. Ob und inwieweit Hölderlin auch in ihren eigenen Texten nachschwingt, das wiederum steht für sie auf einem anderen Blatt. Nadja Küchenmeister.
Ich glaube, Hölderlin ist ein klassischer Hintergrunddichter für mich. Also ein Hintergrundrauschen, was sich auch einschreibt in die eigenen Texte, ohne dass man konkret sagen könnte, ob es dort jetzt einen Anklang gibt. Allerdings würde ich sagen, in meinem letzten Gedichtband im Glasberg, da gibt es in der Mitte des Bandes ein 11-seitiges Langgedicht mit dem Titel Im Mittelfellraum. Und ich habe immer über dieses Gedicht etwas kühn gesagt, das ist meine Hälfte des Lebens.
Nadja Küchenmeister. Da fängt die Sonne sich im Rauch eines Abends. Das ist der Schlüssel der Sterne. Eile zum Glasberg hinauf. Und man eilt hinauf, man gleitet aus, schreibt Briefe in die Luft. Man atmet die Hälfte seines Lebens zu wenig. Man holt, was man verloren hat, nie wieder auf. Zurück zum Kern. Unter einen hohen Himmel duckt sich unser Haus, Zentrum und Zange. Da setzte das Herz einmal ein.
Es hat aber tatsächlich mit der Dichtung Hölderlins nichts zu tun, sondern ist einfach jetzt, im nächsten Jahr werde ich 40, habe ich das Gefühl, einmal in einem längeren Gedicht etwas sagen zu wollen, was Hölderlin natürlich in viel kürzerer Zeit und viel besser sagen konnte.
Ich glaube, dass vieles einfach anverwandelt ist und eingegangen ist in mein Schreiben in Form von Tönen, von Motiven, von einer Weise zu sehen vielleicht.
Norbert Hummelt, Elegie. Täglich gehe ich heraus, zu düster ist es im Arbeitszimmer. Der Lebensbaum steht direkt vor dem Fenster, der wirft den Schatten und nadelt immer. Ich habe noch deine Stimme im Ohr, Ohrmuschel, warme. Wir sind diesen Bogen schon einmal gegangen. Ich sehe den Hang und stelle mir vor, wie ich kurz meinen Arm um dich lege. Jetzt steht die Holzbank nichtig und leer. Und mittags muss ich den Bogen gehen und nach dem veränderten Wasserstand sehen. Und so durchlauf ich den Ackerboden und kehre die Steinplatten vor dem Haus.
Wenn man es kennt, klingt es natürlich an Hölderlins Menonsklagen um Diotima. Täglich gehe ich heraus und suche ein anderes immer. So fängt es bei Hölderlin an und bei mir eben. Täglich gehe ich heraus, zu düster ist es im Arbeitszimmer. Und das nimmt diesen Ton auf und bricht ihn, aber vielleicht nur ein wenig. Für mich habe ich eine Freude daran, dass ich hier anders mit dem für Hölderlin so wichtigen Wort Bogen arbeiten kann. So durchlaufe ich des Lebens Bogen und kehre, woher ich kam. So heißt es in dem Wort Lebenslauf und hier heißt es, und so durchlaufe ich den Ackerbogen und kehre die Steinplatten vor dem Haus. Da sind mehrere Dinge auf einmal darin, wirklich ein Spazierweg, der wirklich Ackerbogen heißt und dass ich da die Steinplatten vor dem Haus kehren musste, war auch tatsächlich so. Also das sind so Dinge, die eine kleine Brechung vornehmen, aber im Ganzen eigentlich versuchen anzuschließen und auch das Elegische möglich zu machen. Denn beide Gedichte sind Liebesgedichte, das von Hölderlin und das von mir.
In der Tat sind die Themen meiner Gedichtbände sehr stark an Hölderlin orientiert. Der letzte Gedichtband hieß V, stand für Vaterland. Und da habe ich mich gerade damit auseinandergesetzt, was Hölderlin vor der Katastrophe des 20. Jahrhunderts für einen Vaterlandsbegriff hat, wie der sich seitdem verändert hat, überformt wurde, wie sich das natürlich auch politisch geändert hat. Und wollte da ansetzen, wo dieser Vaterlandsbegriff sehr virulent war, eben um 1800 und eben vor allen Dingen bei Hölderlin.
Daniela Danz. Das ist das Land, von dem man sagt, dass alles hier aufhört und alles anfängt. Das sind die Dörfer, die im Schlaf über mich kriechen mit schweren Sockeln der Kirchen und bellenden Hunden. Das sind die Dörfer, in deren Leere ich morgens stehe, wenn ich erwache.
Das ist der Tau, zu dem ich den Durst noch am Abend verspürt habe. Das ist das Land der kalten Dörfer. Das sind die bellenden Dörfer, die sagen, wie lebst du bequem, während wir dreimal aufhören und einmal den Anfang nicht finden.
Die Zeit um 1800 ist für mich immer eine Bezugsgröße gewesen. Als Dichter nimmt man sich ja manchmal auch eine Fotografie her, weil die bereits Strukturen in sich birgt. Und wenn ich die Zeitfragen, die ich jetzt habe, vor der Folie der Zeit um 1800 sehe, dass das mir ist wie eine Fotografie meiner Wirklichkeit, insofern man Linien erkennen kann, die in die Zeitfragen hineinreichen.
Wie laut oder wie leise resoniert Hölderlin in meiner eigenen Dichtung? Also da kann ich nur sagen, leise. Ich würde sagen, sogar sehr leise.
Christian Lehnert im Turmzimmer. Hatte es nicht geheißen Seide und Blei? Nämlich das Schwere zu fühlen und die genaue Richtung zur Mitte? Hier ist kein Schatten zum Körper. Genau senkrecht fällt das Licht auf einen Ort, der nach keinem Betrachter verlangt. Worauf lohnte zu warten? Stille. Dabei hatte ich doch längst aufgegeben, ein Ganzes zu suchen. Aber Einklang war immer, und ich hörte allerorten Resonanz, gar im Dielenknarren, als ich ging und gehen. Dieser halbbewusste Zustand ist zwar endgültig, aber kein Ende.
Diese Resonanz, von der ich hier spreche, ist ja eine Resonanz mit den Dingen, also sprich genau sogar mit dem Dielenknarren. Ja. Dieses Gedicht handelt weniger von Hölderlin als von der Grenze, an der sich Hölderlin bewegt und die für mein Schreiben mir immer wichtiger geworden ist, wo sich die Dinge eigentlich erst formen in der Sprache. Also dieses Gedicht geht eigentlich an dieser Grenze entlang, auch aus dem Nachdenken darüber, wie Hölderlin ja in einer so merkwürdigen Wirklichkeitsarmut dieses kleinen Zimmers Jahrzehnte ausgehalten hat. Und mir wurde das in diesem Zimmer plötzlich sehr deutlich. Ja, man kann sich unterschiedlich in der Welt bewegen, man kann in die Ferne schweifen und man kann alles in unmittelbarster Nähe finden, wenn man nur genau hinschaut. Wenn man sich nämlich genau an dieser Grenze bewegt, dann bin ich überall in den tiefsten Abenteuern, die man sich nur denken kann.
Indessen lass mich wandeln und wilde Beeren pflücken, zu löschen die Liebe zu dir an deinen Pfaden, o Erd.
Mehr als 200 Jahre liegen zwischen Hölderlin und den heutigen Dichterinnen und Dichtern. Mehr als 2 Jahrhunderte sich wandelnder Zeitgeschichte, sich wandelnder Zeiten auch für die Dichtung und für das, was das dichterische Wort zu sagen versucht. Von einer dürftigen Zeit für Dichter hatte Hölderlin gesprochen.
In der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, haben die Virologen das Wort, die Naturwissenschaft hat das Wort. Überhaupt von der ganz jetzigen Zeit abgesehen, ist das dichterische Wort nicht das, was die Geschicke der Welt nun zu lenken vermag. Dennoch denke ich, dass Dichtung, und das ist mein Selbstverständnis als Dichterin, durchaus eine Leitschnur bieten kann.
Wozu Dichter in dürftiger Zeit? Auch ein großes, geflügeltes Wort, was mich damals eigentlich auch sehr gekriegt hat. Aber die Zeit ist ja immer dürftig. Was sicher anders war, also schon die mögliche Reichweite des dichterischen Wortes eben auch in die Ferne der Zukunft hinein. Also ich wäre sehr vorsichtig, mir zu überlegen, ob es heute Dichter, Dichterinnen gibt und geben kann, die in 100, 200, 250 Jahren immer wieder neu entdeckt werden.
Wir leben halt in einer Zeit tiefer Sprachskepsis, einer Zeit auch der sehr häufigen Entwertung des Wortes, sodass wir Worten immer weniger glauben. Und das ist in vielen gesellschaftlichen Fragen in der Politik eine sehr, sehr sinnvolle Haltung. Bei der Lyrik ist es ein Problem. Das Biotop des Gedichtes wird dann gefährdet, weil es nämlich eigentlich primär Vertrauen voraussetzt. Die Haltung, dass das Gedicht mir etwas sagt, dem ich vertrauen kann.
Hölderlins Dichtung ist geblieben. Selbst wenn zu seinen Lebzeiten nur ein geringer Teil seines Werks an die Öffentlichkeit gelangte und er nach seinem Tod lange Zeit nahezu vergessen war. In seinem Gedicht Andenken findet sich die Zeile:
Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Auch dies ein berühmtes Wort. Was aber sagt es den Schreibenden heute? Wie ist es für sie um das dichterische Wort und um dessen mögliches Bleiben in unserer Zeit bestellt?
Das ist eine ganz frühe Empfindung, an die ich mich als Jugendliche erinnere. Auf dem Acker stehend, da wo ich wohne, hatte ich das Gefühl, dass ich Teil einer Kette bin. Also, dass es vor mir Menschen gab, die unter diesem Acker oder wo auch immer liegen, nach mir Menschen geben wird und dass es etwas Bleibendes gibt, für das ich auch meinen Beitrag leisten muss, wobei ich natürlich nicht wusste, was das sein wird. Bei mir selbst ist so eine Zeile auch immer eine, die mich daran erinnert, dass wir als Dichter letzten Endes auch den Staffelstab weitergeben.
Man muss fragen, wo bleibt da etwas? Bleibt es auf irgendwelchen Großrechnern? Steckt es in Büchern fest? Also das Bleiben kann ja eigentlich doch nur im guten und im einzig zählenden Sinne sein, im Bewusstsein der Menschen und vielleicht auch in den Herzen der Menschen. Also ich hege keine Zweifel, dass das Schreiben des Gedichts einfach das für mich Wichtigste ist, woran ich mich geben kann. Und eine Illusion darüber, dass das sehr viele Menschen heute, morgen, übermorgen erreichen und verändern wird, die habe ich nicht, aber einige, ganz wenige vielleicht schon. Und deswegen lohnt sich alles.
Gedichte helfen uns und helfen mir dabei, Gesehenes, Erlebtes, Gehörtes zu memorieren, in eine Art Gesang zu verwandeln, in eine Art Gebet auch zu verwandeln. Es ist mehr als Trost, aber Trost darf es auch sein. Es ist Lied, es darf aber auch ein ganz abgerissenes Wort, eine abgerissene Zeile sein, die etwas in mir anstößt und mich neugierig sein lässt auf die Tür, die dann schon wieder in einen nächsten Raum führt.
Komm ins Offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute nur herunter, und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind noch aufgegangen, des Waldes Gipfel nach Wunsch, und leer ruht vom Gesange die Luft.
Wir können uns mit Hölderlin, und das ist vielleicht das Bleibende, was Dichter stiften können, an den Menschen erinnern. Und das ist in unserer heutigen Zeit gleichzeitig eine Verteidigung des Menschseins, eines Wesens, eben das sich selbst nicht hat, sondern sucht, immer ins Offene sucht, immer danach fragt, wer er eigentlich ist, ins Offene hinein.
Drum hoff ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist, mit der unsern zugleich des Himmels Blüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein.
Hölderlin-Resonanzen. Empfangen und weitergegeben wurden sie von den Dichterinnen Daniela Danz und Nadja Küchenmeister und von den Dichtern Christian Lehnert und Norbert Hummelt.
Hölderlin-Resonanzen. Zeitgenössische Anklänge an einen Dichter. Im Lyriksommer hörten sie eine Sendung von Astrid Nettling. Es sprachen Juliska Eichel, Eva Meckbach und Oliver Obanski. Regie Stefanie Lasai. Ton Sonja Rebel, Redaktion Dorothea Westphal.